Und ich glaube, das ist dieser mentale Trick, jeden Tag aufzustehen und sagen, dieser Tag und diese kleinen Schritte heute, vielleicht waren es nicht 27, vielleicht waren es nur 5 bis 7 ganz wichtige, konstant das ganze Jahr immer wieder abzurufen und auch zu liefern, bringe ich mich langfristig bis am Ende des Jahres zu einem ganz anderen Level.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft kompakt. Mein Name ist Irmi Schwarz und heute freue ich mich, einen besonders interessanten Gast begrüßen zu dürfen, Alexander Egger, ein Mutmacher, wie er sich selbst nennt. Alexander hat über 20 Jahre mit extremer Neurodermitis gelebt. Schmerzen, Mobbing und Ausgrenzung prägten lange seinen Alltag. Doch er hat sich Schritt für Schritt aus der Dunkelheit herausgekämpft. Bereits mit 23 Jahren gründete er die Impulsgeber. Heute ist er Top-Speaker, Bestseller-Autor und Motivationstrainer und inspiriert Menschen in Unternehmen, im Sport und weit darüber hinaus. Lieber Alexander, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Herzlich willkommen und danke für die Einladung, freut mich.
Dein Lebensweg steht für eine beeindruckende Transformation. Du bist für mich sowas wie ein Phönix aus der Asche, könnte man fast sagen. In deinem Fall vom Krankenbett hinaus ins Leben, voller Ideen, mentaler Stärke und Visionen. Kannst du uns deinen spannenden Weg kurz skizzieren und erzählen, wie diese Entwicklung bei dir begonnen hat?
Also 20 Jahre ist ja lange, wenn wir, wie viele wahrscheinlich noch nicht vergessen haben, Corona war 2,5 Jahre circa und da waren wir schon überfordert. Also 20 Jahre in kurzer Zeit zu erzählen, ist natürlich auch für mich eine Challenge, muss ich mental jetzt stark sein, stimmt. Aber ich probiere es. Also kurz und knackig, 20 Jahre Fleischwunden am Körper, Ekzeme und Eiterwunden so dick wie Bierdeckel und schlussendlich viele, viele Allergien und viel Verzicht, Mobbing und alles, was so dazugehört, um ein wirklich schlechtes Leben auch zu führen. Keinen Schulabschluss, keinen Job gefunden und vieles mehr. Und nach meiner Entscheidung, also ich hatte ja eingehend vorher einige Selbstmordversuche, aber dann die Entscheidung, wirklich zu leben. Und Leben bedeutet auch zu überlegen, was genau hat auch die Sache, dieses Leid, diese Sorge, dieses Problem gerade, was hat es auch für Vorteile? Also in der Psychologie redet man darüber, dass es ein Sekundärgewinn ist. Und das war bei mir halt in viele Bereiche. Zum Beispiel, ich hatte einen Privatlehrer, was meine Schwester nicht hatte, oder meine Schwester ist mit Mama und Papa nach Lignano gefahren. Ich habe halt schön um die Welt bereisen dürfen. Es waren halt auch Vorteile. Und da eines Tages nach meinem dritten Selbstmordversuch rauszugehen und zu sagen, man muss sein Leben absolut verändern und in die Hand nehmen, bedarf eben eine Bewegung im Herzen, eine Bewegung im Kopf und auch praktisch eine Bewegung. Also mutiges Schrittes sein oder vieles mehr. Und meine Erkenntnis daraus war, wie mein Arzt mich auf die Sterbestation gebracht hat und mir ein Mädchen gezeigt hat, das nur mehr 2 Monate zum Leben hatte. Mhm. Das war nachher dieser Moment, wo ich wirklich was verändert habe. Weil diese junge Dame, der habe ich dann erzählen müssen, dass ich selbstmordgefährdet war. Und das war mir natürlich mega peinlich. Und die junge Dame hat mir aber mit ganz viel Liebe angesehen und hat gesagt, du Alexander, wir haben eine Sache gemeinsam, das ist ein hoher Schmerzpegel, seelisch, aber auch körperlich. Aber eine Sache hast du und die haben auch alle Zuhörer da draußen, die ich nicht habe. Und das ist die Chance zu leben. Aber dafür musst du dich jeden Tag aufs Neue in Bewegung setzen. Und das habe ich dann gemacht, auf der körperlichen Ebene, bin laufen gegangen, auf der seelischen Ebene, habe meine Gefühle reguliert, auf der geistigen Ebene, also die mentale Stärke, und auch daran geglaubt, dass es funktioniert. Und das in einen Mixer, in einen Shaker rein, einmal durchgeschüttelt, hat halt dann ein Ergebnis gebracht, in dem ich halt dann gesund worden bin und wirklich komplett geheilt, weil chronisch bedeutet ja eigentlich ein Leben lang, aber mit dem Status habe ich mich eben nicht abgefunden. Und deswegen bin ich dankbar, heute hier zu sitzen.
Wow. Viele Menschen stecken ja aktuell selbst in tiefen persönlichen und beruflichen Krisen. Woher hast denn du damals die Kraft genommen, den Blick wieder nach vorne zu richten? Hat es für dich da so einen Schlüsselmoment der Umkehr gegeben?
Es hat zwei gegeben. Also das erste ist, ich bin ja bei meiner Urgroßmutter aufgewachsen, einige Jahre. Und meine Urgroßoma hat halt zwei Weltkriege überlebt, vier Kinder großgezogen, zweimal wurde ihr Haus niedergebombt. Wir scheitern ja heutzutage in unserer Gesellschaft schon an Kleinigkeiten oft und sind komplett overloaded und haben alle ein Trauma.
Ja
alle, wirklich alle, haben irgendein Trauma und irgendwas wird angesteuert und wir sind hypersensibel geworden. Aber die Omi hat es wirklich geschafft, vier Kinder großzuziehen, wo der Opa, mein Opa war sehr erfolgreicher Anwalt, wenig zu Hause war. Und trotzdem war sie immer optimistisch. Und meine Oma hat immer gesagt, auch wenn es draußen regnet und es bewölkt ist, wenn man mit dem Flugzeug die Wolkendecke durchbricht, dann scheint da oben immer die Sonne. Und sie hat dann gesagt, weißt du, Xandl, das mag ich Sonne, sonst nicht, wenn wer Xandl sagt, aber sie hat gesagt, du musst diese Sonnenseiten des Lebens wirklich finden und musst die Wolkendecken, die Probleme des Lebens absolut durchbrechen. Und das ist manchmal mit Gewalt, manchmal muss man sich das wirklich holen. Und mein zweiter Schlüsselmoment war, ich bin dann eingeladen worden, auf der Krankenpflegerschule einen Vortrag zu halten über meine Krankheit, über dieses Neurodermitis-Thema. Und ich war so nervös, ich habe noch nie in meinem Leben einen Vortrag gemacht, wirklich noch nie. Und ich habe damals auch gestottert, das muss man dazu sagen. Und dann hat die Lehrerin dann halt so mir erklärt, wie es so abgeht und wie viele Leute da sind. Und hat gesagt, das sind ein paar Mädels und zwei Burschen. Und unter ein paar Mädels habe ich mir eine Klasse vorgestellt mit zum Beispiel 18 Mädels und die zwei Burschen. Und an den Tag bin ich dann rein, gestylt von oben bis unten, mit Nervosität gepackt und bin da rein in das Klassenzimmer. Und da sind dann 240 Mädchen gesessen.
Ui,
und
eine
zwei
andere
Burschen.
Dimension.
Ganz anders. Und ich habe mich gefühlt wie die Ziege im Jurassic Park. Also war schlimm für mich. Aber die Lehrerin hat dann gesagt, ja, sie hat vergessen, eben das mir zu erklären, dass so viele Leute mehr sind und alle Klassen zusammengelegt. Aber ich schaffe es. Und das war so einer meiner ersten Momente, wo ich verstanden habe, wenn du etwas machst in deinem Leben, das größer ist als du und deine Probleme, weil wir drehen uns ja immer rund um unsere Probleme.
Unser kleiner Mikrokosmos.
Genau, der kleine Mikrokosmos. Mhm. Perfekte Wort dafür. Wenn wir da rausgehen und etwas Größeres machen, wie wir selber sind, an andere denken und den Fokus auch auf andere legen, diese dienende Haltung, dann kann es besser werden. Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe gesagt, ich möchte jetzt meine Geschichte so erzählen, dass es jemand anderen inspiriert. Mhm. Und nach dem Vortrag ist ein Mädchen vor, die war ja so alt wie ich damals, hat mich umarmt und hat gesagt, wegen dir werde ich die beste Krankenschwester aus Salzburg.
Schön.
Und die hat so gut gerochen und die war so hübsch und ich habe es nicht mehr loslassen. Ich habe gedacht, vielleicht wird es was mit uns zwei,
ja.
Aber es ist nichts draus geworden. Auf alle Fälle, diese eine Dame hat mich motiviert, dass ich daran geglaubt habe, dass wenn ich eine Aufgabe habe, einen Lebenszweck, einen Sinn, der größer ist als ich selber und meine ganzen Probleme, dann ist es wert zu leben.
Schön, schön. Alexander, du wurdest ja bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem als Speaker bei Games Award, bist Mitglied im Winners Club und Teil der Speakers Excellent Top 100. In deinen Vorträgen betonst du immer wieder, aufgeben ist keine Option. Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das eine Haltung, die sich bei dir erst entwickelt hat?
Ich glaube, es ist beides wichtig. Also einerseits habe ich ja 20 Jahre nicht aufgegeben. Sei es, wenn man gemobbt wird, dass man trotzdem auf Leute zugeht, wenn man die Prüfung nicht schafft, weil man nur 2 Stunden geschlafen hat, diese trotzdem zu wiederholen oder zum Beispiel täglich aufzuwachen und das Bettzeug biegt auf der ganzen Haut fest und das täglich 2 Stunden mit Kamillentee zu entfernen, das waren alles kleine Prüfungen, dran zu bleiben.
Mhm.
Und ich glaube, mein Motto ist immer, auf der einen Seite lernt man es, auf der anderen Seite ist es eine Entscheidung, dran zu bleiben. Aber mein Motto ist immer, dass wir sollten alle mehr lernen, dranbleiben, dran zu bleiben. Das wäre jetzt so, jetzt war ja gerade Neujahr, so dieses Thema, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich XY. Und es wäre eigentlich der Sache dienlicher, wenn wir uns überlegen, wie schaffe ich denn es, dran zu bleiben, wie dass ich mich auf das Thema konzentriere oder das Ziel, das ich erreichen möchte. Sondern
also durchhalten.
Durchhalten, ja. Wie trickse ich mich selber aus, wenn dann
der Schweinehund kommt.
Ja, oder das Schokoladen...
Versuchung.
Versuchung, dass die Schokolade, die vor mir liegt und ich schaue gerade irgendeine Sendung am Samstagabend, die nicht zu essen und nicht hinzugreifen. Mhm. Oder wie schaffe ich es, meine Bewerbung nicht auf die andere Woche zu verschieben zum Raussenden, sondern heute zu versenden. Und das ist, glaube ich, eher so der Trick, dass am Dranbleiben dran so bleiben, sich Strategien und Überlegungen eben aufzutun. Und das ist ja das, was ich auch in meinen Coachings immer mache. Ich erarbeite mit den Leuten dann halt Zugänge, die für sie persönlich passen, wo sie sagen, da kann ich nicht mehr ausweichen, da darf ich und soll ich auch dranbleiben, weil meistens wird es am Ende schöner, das wissen wir alle. Mhm. Wenn wir irgendwas durchgezogen haben, sind wir glücklich.
Ja, da kommt das schöne Erfolgserlebnis.
Genau, genau, mhm. genau. Und das Erlebnis, glaube ich, ist es wert, an Dinge dran zu bleiben. Weil wir beginnen natürlich so viel im Leben, aber wie viel beenden wir am Ende mhm. des Tages? Das Anfangen, das kann ja schon fast jeder. Es kann jeder eine Beziehung starten, es kann jeder heiraten, es kann jeder... wir sind ja hier bei der Wirtschaftskammer, es kann jeder ein Unternehmen gründen. Die Frage Stimmt. ist nur, wie lange gibt es das? Mhm. Zeigen wir ein Unternehmen, das 3 Jahre gibt und ich sage, ja, Respekt. Zeigen wir ein Unternehmen, das es 15 Jahre gibt, ich sage, hu, da hat sich wer Gedanken gemacht. Und zeigen wir ein Unternehmen, das es 30 Jahre gibt und ich zeige dir ein sehr erfolgreiches. Also ich glaube, etwas zu starten ist das eine, aber dann dran zu bleiben und durchzuziehen ist das andere. Und dafür bedarf es natürlich auch eine Entscheidung. Das eine ist das Erlebte und das andere ist die Entscheidung. Was habe ich schon geschafft? Wo möchte ich hin? Aber auch natürlich dann die kleinen Schritte im Alltag zu gehen. Und das sind ja oft nur kleine Schritte, wenn wir uns ehrlich sind. Das sind ja keine Raketenwissenschaft. Das ist der eine Anruf, das eine Wort, der eine Satz, die eine Einstellung. Und ich glaube, es sind die Kleinigkeiten, die das Leben wertvoll machen.
Der Weg der vielen kleinen Schritte.
Exakt.
Aber die richtigen Schritte ja, müssen es halt
absolut.
Sein.
Absolut. Mhm. Ja, wenn wir jetzt gemeinsam losgehen, wir beide mhm. stehen jetzt auf, verlassen hier den Podcast und wir sagen, wir gehen zu Fuß nach Rom, wissen wir nicht, wie lange es dauert, mhm. aber wir werden ankommen, ganz bestimmt. Mhm. Die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wie lange? Aber dass wir ankommen, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir mhm. werden ankommen. Mhm. Ja.
Alexander, du hast ja über Jahre hinweg Methoden aus Psychologie, Sportwissenschaft und Coaching analysiert, bist Neuro-Mental-Coach und beschäftigst dich mit mentaler Stärke, mit Motivation und Durchhaltevermögen, von dem wir gerade gesprochen haben. Was bedeutet denn Motivation für dich?
Für mich bedeutet Motivation, wenn man es mir ableitet, das Movere bedeutet sich in Bewegung setzen, zu bewegen, etwas hinzubewegen, sich zu etwas hinzubewegen. Und wenn man das auf dem Alltag abrollt, sei es im Business oder im Privatbereich, bedeutet das aus meiner Sicht in Bewegung bleiben. Und da ist die Frage, was bewegt mich selber? Mhm. Da sind wir bei Themen wie Sinnhaftigkeit, Ziele zu haben, Visionen, Träume, wo möchte ich hin? Aber auch, was bewege ich in andere? Mhm. Ne? Es gibt ja 2 Arten von Menschen. Die einen betreten den Raum und der Raum erstrahlt und erhellt und die anderen verlassen den Raum und der Raum erstrahlt und erhellt. Also ich glaube, es braucht da draußen auch in der Wirtschaft viel mehr Menschen, die einfach durch ihr Auftreten Gutes in den Raum bringen. Also so eine nette Person, wie gerade vor mir sitzt, nämlich du, die einfach strahlt und lächelt, die bringt mhm. natürlich einen anderen Vibe in den Raum, wie jemand, der grantig ist, nörgelnd und dahin motschkert. Jetzt
setzt jeweils eine Welle in Bewegung. Die Frage
genau.
ist, ob Richtung Schatten oder Richtung Licht.
Richtig, genau. Mhm. Und das ist immer unsere Entscheidung. Möchte ich jetzt was einbringen in die Welt oder möchte ich was nehmen ständig? Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo halt dieses Thema Selbstoptimierung, ich muss besser werden, schon am besten um 4 Uhr früh aufstehen, 3 Liter Wasser getrunken haben, 7 Tonnen Chiasamen zu mir genommen und dann noch dies oder jenen Smoothie.
Esse ich auch.
Ja, ich auch. Aber es ist halt, ich merke es halt oft bei jungen Leuten, was das ist für ein Druck mhm. und da müssen sie ein Journal schreiben mhm. und das machen und visualisieren und manifestieren. Hallo, du bist 19, entspann dich, der Weg will gegangen werden, aber nicht von heute auf morgen. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen da ein bisschen Fürsorge und Liebe für uns selber, einfach zu wissen, Dinge brauchen ihre Zeit und ich bleibe dran, aber ich bleibe die ganze Zeit in Bewegung. Und ich habe ein super Beispiel. Ich war letztes Mal mit meiner Mutter, die geht immer gern so bei so Tanzveranstaltungen, ist die unterwegs mhm. und der taugt das irgendwie total. Und da war ich bei einer mit. Und ich sage einmal so, jetzt, ich möchte nicht frech sein, aber da waren so circa 100 Leute und davon waren so 15, 20, so, ich nenne es einmal Tanzlegastheniker, ja. Und wenn du so Leute beim Tanzen zusiehst, die nicht tanzen können, kennst du das?
Ich kenne solche Leute. Sehr humoristisch.
Genau, dann schaut es, also wir leiden da immer ein bisschen mit. Wir denken uns, da fehlt was. Und was fehlt, ist der Rhythmus. Und wenn wir im Leben ähnlich aus unserem Rhythmus kommen, ich sage ein paar Beispiele, raus aus unserem Talent, raus aus unseren Wahnbegabungen, wir können nicht alle Influencer und Multimillionäre werden, raus aus unseren Stimmen, die wir eigentlich von sich geben sollten, etwas sagen im richtigen Moment, alles raus aus dem, wofür wir eigentlich geboren sind, dann sind wir nicht in unserem Lebensrhythmus. Dann sind wir eine Kopie von etwas, aber nicht wir selber. Wir sind dann auch nicht authentisch. Und durch dieses Wirkungsfeld, nicht in diesem Rhythmus zu sein, erreichen wir natürlich unsere Ziele nicht, weil wir nicht diese Schritte gehen, die wir wirklich gehen sollten. Das heißt, in einem Rhythmus zu bleiben, bedarf es jeden Tag an sich zu arbeiten, da draußen der Gesellschaft einen Mehrwert bieten, und die Welt, und wenn es nur eine kleine Welt ist, ein Stück weit schöner machen.
Schöne Worte. Und vielleicht zu erkennen, dass man ein Apfelbäumchen ist und nicht ein Birnenbäumchen kopieren sollte.
Richtig,
oder? Kann man so auch zusammenfassen?
Ja, weil Motivation ist ja auch, wird auch genährt, natürlich aus Willenskraft, das komplette Mindset, wie man heute so schön sagt, oder die Haltung. Die Gedankenwelten, innere Dialoge, es ist Durchhaltevermögen, es bedient sich sehr viel der Familie, der Motivation. Aber ein Teilaspekt ist natürlich auch eine gewisse Authentizität, weil Authentizität bringt natürlich auch die Entscheidungsbefugnis für mich selber etwas, ich sage, ich stehe für das ein und dann bleibt man auch länger dran, wenn man sagt, das ist wirklich mein Ziel, daran arbeite ich. Nur muss man auch dazu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles Spaß machen sollte und wir beide, obwohl wir, glaube ich, unsere Jobs sehr lieben da herinnen und jetzt auch miteinander Spaß haben, aber natürlich jetzt irgendwo am Strand zu sitzen und die Sonne zu genießen, macht uns natürlich auch Spaß. Aber wenn wir das wieder jeden Tag hätten.
Ist auch nicht mehr fein. Ja,
also ich war gefragt in Las Vegas, 340 Tage pure Sonne.
Sonnenschein pur.
Und dann habe ich gesagt, du bist aber sicher ein glücklicher Mensch. Und er hat gesagt, ich wäre mal froh um Schatten und Regen. Also alles, was wir immer haben, können wir auch nicht ständig wertschätzen. Das heißt, es braucht die schlechten Tage und die guten.
Die Kontraste.
Der Kontrast, die Kontraste. Aber es wäre natürlich schön, wenn die guten überwiegen. Ja.
In unserem Podcast-Format sprechen wir ja viel über Wirtschaft, Unternehmen, Mitarbeitende. Welche Rolle haben denn Führungskräfte, wenn es um Motivation, um Zuversicht, um Leistungsfähigkeit in Unternehmen geht?
Ja. Also viele, mit denen ich spreche, die sagen, ja, das ist die inhaltliche oder die fachliche Seite. Aber es ist ja auch so, dass ich selber ja auch ein Kaufmann bin, wenn ich das so sagen darf hier. Mhm. Wir haben bei uns in St. Gilgen einen tollen Shop, der heißt Lake Life, also Seeleben. Und da verkaufen wir schicke Produkte rund um den See. Ja?
Schön.
Und dort haben wir natürlich mit Mitarbeitern zu tun oder Kollegen bei uns. Und wir haben mit vielen Kunden zu tun. Und wenn ich für mich eines gelernt habe, auch wenn die eine Seite Theorie ist, für einen Unternehmer, glaube ich, ist das absolut wichtig, dass es a, sich selber motiviert, würden wir da draußen immer sagen, man muss sich ja selber motivieren, die innere Motivation, intrinsisch motiviert, wie man so schön sagt, dann geht es nach draußen, die Kunden sind nett, dann ist man extrinsisch mit motiviert, wo halt ein Respond kommt. Aber ich glaube immer, man muss sich gar nicht selber motivieren, das Wort an sich, und auch nicht seine Mitarbeiter, sondern ich glaube, wie wir das auch machen im Shop, man muss den Mitarbeitern wirklich ein inspirierendes Umfeld schaffen. Es gibt ja so Leute, die schaffen es ja, Leute zu demotivieren. Das ist ja auch ein Talent für sich. Und ich glaube, eine gute Führungskraft, ein guter Unternehmer, wenn er keine Mitarbeiter hat, muss er sich selber ein inspirierendes Umfeld schaffen. Sei es schönes Büro, wo man sich wohlfühlt, zusammengeräumt, in Ordnungssysteme abgelegt, was auch immer. Sei es, dass ich mir Kunden aussuche, die zu mir passen. Nicht jeder Kunde passt zu einem. Das muss man irgendwie differenzieren. Und bei Mitarbeitern, ich muss einen Mitarbeiter nicht motivieren. Ich muss es nur schaffen, ihm ein Umfeld zu schaffen, das für jeden einzelnen Mitarbeiter, nicht jeder ist gleich, inspirierend ist. Aber diese Chaka-Chaka, höher, schneller, weiter Führungskräfte, also von denen halte ich gar nichts. Also die machen das 5 Jahre, dann brennen es meistens selber aus. Aber eine Plattform zu schaffen, wo sich wer willkommen fühlt, wo jemand seine Talente leben kann und für das wertgeschätzt wird und obendrauf dann ein Gehalt kriegt und kein Schmerzensgeld, das ist eigentlich das A und O.
Das wäre das Perfekte.
Das wäre das perfekte Arbeitsplatz. Betreutes Wohnen. Aber es gibt's. Alles schon gesehen.
Mhm. Gibt viele Firmen, die das wirklich auch vorbildhaft umsetzen.
Ja, genau. Mhm. Und auch hier gibt's von 100 Leuten den einen, der jammert, der nörgelt, der kritisiert und der das ganze System hinterfragt. Aber auch die brauchen wir, weil wenn wir nur... ja, die Sonne sehen, wie sollen wir wissen, was dann das schlechte Wetter ist, einmal der schöne Regen, der alles wieder aufblühen lässt. Wir brauchen auch diesen einen
Querulanten. Die Reibungsfläche.
Ja, den einen Querulanten.
Die Reibungsfläche, ja, die Reibungsfläche sind auch nötig.
Genau, absolut, ja.
Alexander, spätestens seit Corona erleben wir ja multiple Krisen gleichzeitig. Mhm. Viele Menschen fühlen sich überfordert. Das betrifft inzwischen auch schon Kinder und Jugendliche. Mhm. Wie kann man sich denn trotz all dieser Herausforderungen jeden Tag aufs Neue mental positiv ausrichten?
Mhm. Also ich denke, wo wir alle, also ich schließe mich da ja nicht aus, obwohl ich mich viel mit dem Thema befasse und schon 21 Jahre damit zu tun habe, ist ja die Sache, dass wir uns, glaube ich, in unserem Kopf und auch in unserem Alltag sehr viel aufladen. Also ich habe mal ganz schön gefunden, das habe ich mal gelernt bei einer tollen Schulung, wo es geheißen hat, wir überschätzen uns absolut, was wir in einen Tag packen. Also wir machen ja To-Do-Listen für einen Tag. Wenn man die oft bei Mitarbeitern so am Schreibtisch liegen sieht, dann denkt man sich, also wenn der das in den Tag schafft, was der da alles stehen hat, Respekt. Meistens von 27 Punkten werden 3 erledigt. Und wir überschätzen es komplett, was wir an einem Tag schaffen.
Das heißt, es bleibt ein Gefühl der
Ohnmacht.
Weil man es nicht erledigt hat.
Genau. Mhm. Aber wir unterschätzen, aus meiner Sicht, was wir in einem Jahr schaffen können. Mhm. Also wir gehen Beispiel Neujahrsvorsätze, so wie jetzt, alle ins Fitnesscenter und sagen, so die nächsten, heute muss ich da, weiß nicht, tausende von Liegestütz, Bauchaufzüge und dies und jenes machen. Mhm. Mag sein, außer Muskelkater wird nichts übrig bleiben, aber wenn ich konstant das ganze Jahr 4-mal in der Woche Sport mache, das ist ja kein Geheimnis, da wird sich was verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist dieser mentale Trick, jeden Tag aufzustehen und sagen, dieser Tag und diese kleinen Schritte heute, vielleicht waren es nicht 27, vielleicht waren es nur 5 bis 7 ganz wichtige, konstant das ganze Jahr immer wieder abzurufen und auch zu liefern, bringe ich mich langfristig bis am Ende des Jahres zu einem ganz anderen Level. Und das vergleiche ich als Abschluss vielleicht zu diesem Thema ganz gern. Mein Sohn ist jetzt, also wir haben ja 3 Söhne, die Großen sind schon unterwegs in der weiten Welt, aber der Kleine ist 8.
Ja.
Und mit 8 fangen sie an, Computerspiele zu lieben. Mhm. Und das muss man gut kontrollieren, wie es funktioniert und wann und wo. Aber in alle diese Computerspiele habe ich erkannt, gibt es verschiedene Levels.
Genau, ja, das weiß ich auch.
Genau. Mhm. Und wenn man in diesem Spiel lernt, diesen kleinen Sprung, diese kleine Bewegung zu schaffen, kriegt man Goodies, kriegt man Geschenke, kriegt man Coins, kriegt man Energie.
Belohnungskonzept.
Genau, Belohnungskonzept dahinter. Also ähnlich auch wie in der Wirtschaft. Mhm. Aber wenn ich den Sprung mache, schaffe ich einen höheren, einen weiteren, komme in ein anderes Level. Mhm. Und ich glaube, wir sollten, so wie das Computerspiel, unser Jahr in 12 Leveln einteilen. Level 1, Jänner.
Sehr gut.
Und in diesem Level bewege ich mich so gut ich kann, mit ganz kleinen Schritten täglich. Mhm. Und am Ende des Jahres wird weder ich der gleiche Mensch sein, noch meine Firma, noch mein Partner, noch meine Familie, noch die Freunde rund um mich oder die Gesellschaft.
Also auf zu Level 1, jetzt schreiben wir Jänner.
Genau, wir sind im Level 1. Ja.
Lieber Mutmacher, lieber Alexander, vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte und deine persönlichen Einblicke. Danke, dass du deine Geschichte und deine Zuversicht mit uns allen geteilt hast. Und alles, alles Gute für dich.
Danke, ebenfalls. Und ein schönes neues Jahr.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Danke.
Ja, mein Name ist Irmi Schwarz und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in der nächsten Folge von Wirtschaft kompakt, der Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Bis dahin, eine feine Zeit.